Ja, herzlichen Dank schon für die Einleitung und Überleitung zu dem heutigen Thema. Da waren schon manche guten Gedanken, die wir gehört haben, die wir auch selber im Lied gesungen und ausgedrückt haben. Ich habe so überlegt, was kann es sein, bei diesem Anlass ein Kind zu segnen, ein Kind segnen zu lassen, diesen Wunsch zu haben, dass Gott, der Schöpfer allen Lebens, sich eines Kindes annimmt. Im Grunde genommen, ja, nimmt Gott sich selbst ja an durch das Kind. Es ist ja von ihm. Und oftmals den Text oder die Begebenheit haben wir ja auch schon gehört, wie Jesus über Kinder denkt, wie Jesus mit Kindern umgeht. Das wird oftmals bei solchen Anlässen im Mittelpunkt gestellt. Und mir ist irgendwo das Anliegen groß geworden, ja, etwas für die Eltern weiterzugeben, Melli, für dich und für Tom und für uns alle, die wir Eltern sind, die wir Eltern vielleicht werden möchten, die wir vielleicht schon Großeltern geworden sind, ja, und manches mehr. Gedanken und Aussagen aus der Bibel für den Alltag, der uns ja oftmals herausfordert. Kinder können so unglaublich süß sein, ein Verzaubern, ein Beeinflussen. Die können schon etwas mit einem machen, sodass wir wirklich in unserem Herzen ganz, ganz tief berührt werden. Kinder können einen auch auf die Palme bringen, können einen wütend werden lassen, können einen herausfordern, können einen verzweifeln lassen. Und man denkt, ich bin überfordert. Will ich das überhaupt alles noch? Ich habe mich so sehr auf Kinder gefreut und irgendwann kommt so ein Punkt, wo man denkt, boah, wie soll das noch weitergehen? Aber ich finde das total großartig, dass Gott uns in seinem Wort allumfassend für jede Lebenssituation, in der wir stehen, Hinweise gibt, ja, Anweisungen, Ermutigungen, sodass es uns leichter fallen sollte, das Leben zu meistern, mit Kindern. Ja, der Mensch denkt und Gott denkt. Und ich möchte das an einigen Versen uns vor Augen führen aus dem Buch der Sprüche. Das Buch der Sprüche hilft uns, unseren Alltag besser zu verstehen und auch besser zu bewegen. Und wenn wir die Worte aus den Sprüchen beherzigen und sie in unserem Leben anwenden, dann gelingt uns unser Leben. Das werden wir selber für uns merken und andere Menschen werden das auch merken, weil wir nämlich dann Einfluss nehmen auf unser Umfeld, auf unsere Familie, auf die Gesellschaft. Und das wirkt sich aus. Ich möchte uns einige Verse lesen aus dem Buch der Sprüche, aus dem 16. Kapitel. 9 Verse. Und da heißt es, der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Der Herr sorgt dafür, dass jeden das lostrifft, das er verdient. Auch für den Gottlosen kommt der Tag des Verderbens. Der Herr verabscheut die Hochmütigen. Du kannst dir sicher sein, keiner entkommt seiner Strafe. Wer dem Herrn treu ist und Liebe übt, dem wird die Schuld vergeben. Und wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der meidet das Böse. Wenn dein Handeln dem Herrn gefällt, bewegt er sogar deine Feinde dazu, mit dir Frieden zu schließen. Besser wenig Besitz der ehrlich verdient ist, als großer Reichtum durch Betrug erschlichen. Ja, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Mich haben diese Verse schon oft sehr bewegt, herausgefordert und inspiriert. Und ich finde, da sind so großartige Aussagen Gottes enthalten, dass es sich lohnt, heute Morgen einmal näher über den einen oder anderen Gedanken nachzudenken und auch vielleicht so ein paar Grundaussagen aus der Sicht Gottes wahrzunehmen und sie mit meinem eigenen Leben zu reflektieren. Zeigt mir ein Elternpaar, das von sich behauptet, sie würden nicht alles richtig machen. Gibt's doch nicht, oder? Wenn wir Eltern sind, dann sind wir doch oft der Meinung, was wir tun und was wir machen, ist in Ordnung, ist richtig. Unser Handeln ist doch okay, weil wir doch nach bestem Wissen und Gewissen handeln für unsere Kinder. Wenn es darum geht, ihnen etwas Gutes zu tun, wenn es darum geht, vielleicht auch Begrenzungen auszusprechen, dann meinen wir es doch nur gut. Und wenn dann auch schon mal ein paar Tränchen fließen und wir merken, dass das Kind vielleicht gar nicht so sehr damit einverstanden ist, dann kommt vielleicht auch schon mal der Ausspruch, man nimmt das Kind in den Arm und sagt, du, vertrau mir, ich meine es doch nur gut mit dir. Ja, das sind unsere Beweggründe in der Regel und die Motive. Wir meinen es gut und dennoch gelingt es uns, nicht immer alles richtig zu machen. Und wir bekommen heute Morgen einige Hinweise dafür, wie es gelingen kann, dass wir mehr richtig machen, dass wir uns mehr richtig verhalten miteinander und mit unseren Kindern und mit unseren Mitmenschen. Aus dem Buch der Sprüche wissen wir, die Grundlage aller Weisheit ist die Ehrfurcht vor Gott. Wer ehrfürchtig ist vor Gott, wer Ehrfurcht hat und ihn respektiert, der hat die richtige Grundlage, das richtige Fundament, um Weisheit zu erlangen. Und Weisheit können wir uns nicht irgendwo im Geschäft kaufen, kann man sich nicht im Internet bestellen und schicken lassen oder sonst wie bekommen. Weisheit ist auch ein Geschenk Gottes. Weisheit ist eine Gabe Gottes und er ermutigt uns und fordert uns auf, wem Weisheit mangelt, bittet mich darum, bittet um Weisheit und ich werde sie euch geben. Und hier an dieser Stelle ist für mich schon gleich eine Weichenstellung erforderlich und wichtig. Denn hier ist für mich schon die Frage, die ich stellen möchte, kenne ich Gott? Und kann ich ihn überhaupt als Autorität, als handelnde und liebende Person anerkennen? Wer ist Gott für mich? Wer ist Gott für dich? Kennst du ihn? Und wenn ja, in welcher Weise kennst du Gott? Als jemanden, der irgendwo existiert, oder kennst du Gott als Person? Als jemand, mit dem du in Beziehung stehst? Uns wird Gott in einigen Versen hier vorgestellt, wie er denkt, wie er handelt, was er von uns möchte, was er uns geben möchte. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Stell dir vor, du wirst in einer Höhle geboren. Und die Höhle hat kein Tageslicht. Du kennst es nicht, wie das Tageslicht wirkt, wie es aussieht, was es mit dir macht. Aber in der Höhle ist schon Licht mit einer Kerze oder zwei Kerzen. Du wirst gut versorgt. Man kümmert sich um dich. Du bekommst Zuwendung. Und dir wird immer wieder erzählt von der wunderbaren, wunderschönen Sonne, die aufgeht am Morgen und am Abend wieder verschwindet, die einen wärmt, die Kraft hat, die uns Licht schenkt und dadurch auch Leben ermöglicht. Du denkst immer nur, was soll das sein? Solange du selber nicht aus der Höhle die Chance bekommst, herauszukommen und selber einmal dieses Tageslicht, diese wunderbare Sonne auf deiner Haut spürst, solange du nicht selber einmal erleben kannst, was Sonne letztendlich bedeutet, wird es dir schwerfallen, nachzuvollziehen, was ist das, die Sonne? Mag sein, dass es dir mit Gott so geht, dass du schon oft von Gott gehört hast, aber so richtig erfahren, wer Gott ist, was er tun kann, wie er sich anfühlt, was man im Herzen fühlen und spüren kann, wenn man mit ihm in Beziehung steht, das kannst du erst dann erleben, wenn du tatsächlich einmal dich darauf einlässt und die Sonne, das Licht, Gott selbst in Erfahrung bringst. Und dazu möchte ich dich einladen. Wir Menschen haben viele Gedanken und machen Pläne. Aber das letzte Wort hat Gott selbst. So steht es hier in unserem ersten Vers. Und der erste Vers und der neunte Vers können praktisch so eine Klammer sein für den Text heute Morgen. Denn im neunten Vers heißt es ja, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Wollen wir schauen, was zwischen diesen beiden Versen uns mitgeteilt wird. In Vers 2 heißt es, der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Was heißt das? Man könnte es auch so ausdrücken, Gott, der Herr, sieht auch hinter die Kulisse meines Lebens. Er sieht nicht ausschließlich mein Handeln, was auch andere Menschen sehen und wahrnehmen. Er sieht nicht ausschließlich mein Handeln und seine Auswirkungen. Darüber hinaus sieht er, prüft und beurteilt er meine Beweggründe, die Motive meines Handelns. Es kann durchaus möglich sein, dass ich nach außen hin freundlich bin. Ich möchte den anderen vielleicht nicht verletzen. Das mag ja auch noch ein gutes Motiv sein. Ich bin also nett und freundlich und andere denken, wow, wie er sich verhält gegenüber dem anderen. Und doch könnte ich innerlich platzen vor Wut bis hin zum Hass. Das ist krass. Ja, Gott sieht hinter meine Fassade. Er ist in der Lage, auch zu schauen, ist das authentisch, was ich lebe, wie ich mich verhalte. Wir können noch so bemüht sein, alles richtig machen zu wollen. Es wird uns dennoch nicht gelingen. Und deswegen möchte ich auch Mut machen, dass wir mit uns selber, dass du mit dir selber barmherzig bist. Auch wenn du gegenüber deinen Kindern, gegenüber deinem Partner oder gegenüber deinen Eltern falsch gehandelt hast. Und manches erkennt man ja auch erst später, nicht in der eigentlichen Situation des Handelns, sondern erst vielleicht nochmal in einer ruhigen Stunde des Austausches miteinander oder in der Reflexion, dass ich noch einmal über die Sache nachdenke und mir bewusst wird, was habe ich da eigentlich getan? Wieso habe ich mich eigentlich so verhalten? Ja, oftmals handeln wir in den jeweiligen Situationen nach bestem Wissen und Gewissen und können doch nicht alles richtig machen. Gott sieht unsere Beweggründe und er sieht unsere Motive und möchte uns helfen, dass das in Einklang kommt, dass das übereinstimmt. In Vers 3 werden wir aufgefordert, vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Das ist doch ein wunderbarer Tipp für den Alltag. Komme mit Gott ins Gespräch beziehungsweise bleibe mit ihm im Austausch. Dann kann er doch reagieren und auf deine Pläne sich vorbereiten oder sie mit in seine Gedanken hineinnehmen. Im Alltag passiert das ja auch schon mal, dass die Kommunikation nicht so ausführlich ist oder wir uns nicht immer so abstimmen, dass alles so gelingt. Ich nenne euch mal ein fiktives Beispiel mit ein bisschen Wahrheit vielleicht aus unserer Lebenssituation. Wenn Gudrun und ich einen Ausflug planen, man hat so eigentlich jeder so seinen Part, das wissen wir nun seit vielen Jahren, wer wofür verantwortlich ist. Aber dann kann es auch schon mal vorkommen, dass wir wissen, nächsten Tag, wir wollen einen Ausflug machen. Ja, nehmen wir mal an, ich habe mir so Gedanken gemacht über den Ort und den Tagesablauf und die Uhrzeit, wann wir wo sind, wo wir vielleicht essen gehen und einkehren. Und am Morgen sage ich so nach dem Motto, bist du bereit jetzt, wir wollen los. Und sie steht noch in der Küche, kocht Kaffee, schmiert Brote für Picknick und bereitet alles vor. Und ich denke, du liebe Zeit, wir wollten doch essen gehen und wollen den Tag doch ganz anders gestalten. Und dann sag ihr das und sie meint zu mir, ja, da musst du mir das auch sagen. Haben wir schon mal dieses ein oder andere Erlebnis selber gehabt, wo wir feststellen, da sind wir irgendwie aneinander vorbei, weil wir dem anderen nicht mitgeteilt haben, was wir eigentlich wollen. Oder vielleicht wichtige Details, die wir nicht einander genannt haben. Erzähl Gott von deinen Plänen. Erzähl ihm, was du vorhast. Er möchte beteiligt sein. Und denke niemals zu gering davon, Gott würde sich dafür nicht interessieren. Gott möchte von dir selber hören, wie du denkst, welche Wünsche du hast, welche Sehnsüchte du hast, was du nächste Woche tun möchtest. Er möchte es wissen. Und deswegen sag ihm, was du vorhast und bitte ihn, dass er mit dir geht. Und wir werden aufgefordert, so zu handeln und Gott wird Gelingen schenken. Er wird sich dazu bekennen. Es sei denn, er möchte dich vor etwas bewahren und hat einen besseren Plan. Beschränke Gott bitte nicht ausschließlich auf die notvollen Situationen deines Lebens. Mach Gott nicht zum Erste-Hilfe-Gott, ja, wo du alleine klarkommst in deinem Leben, aber wenn es dann mal brenzlig wird, dann 112 oder was, oder Psalm 50, Vers 15, ne, rufe mich an in der Not, die Nummer kennt vielleicht noch jeder. Bitte reduziere Gott nicht auf einen Erste-Hilfe-Gott, der dann zur Stelle sein soll, wenn du nicht mehr weiter weißt. Bezieh ihn doch bitte im Alltag mit ein. Gott möchte, dass unser Leben gelingt, dass wir Erfolg haben, dass es uns als Familie gut geht, dass es uns gelingt, die Kinder auf einen guten Weg zu führen und sie ins Leben hinein begleiten. Wir sollen unsere Aufgabe tun und Gott wird sich um die anderen Dinge kümmern. Das wird in Vers 4 und 5 deutlich, was die Aufgabe Gottes ist, worum er sich kümmern wird. Da heißt es, der Herr sorgt dafür, dass jeden das Los trifft, das er verdient. Auch für den Gottlosen kommt der Tag des Verderbens. Der Herr verabscheut die Hochmütigen. Du kannst sicher sein, keiner entkommt seiner Strafe. Vielleicht leichter zu verstehen, diese Verse, wenn man es so formuliert, fass dich an deine eigene Nase. Wenn andere Menschen ihr Leben ohne Gott führen wollen und Unrecht oder Böses treiben, liegt es in ihrer eigenen Verantwortung. Lass dich dadurch weder runterziehen, noch negativ beeinflussen, noch hast du irgendeinen Grund, neidisch zu sein oder dich nach etwas zu sehen, was du vielleicht nicht hast. Gottes Prinzip ist, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und wenn er Zwietracht und Unrecht sät, dann wird er auch Zwietracht und Unrecht bekommen. Vielleicht nicht sofort, aber Gott ist gerecht und wir zu seiner Zeit jeden Menschen zur Rechenschaft und zur Verantwortung zu ziehen über dem, was er selbst in seinem Leben getan hat. Gott selbst ist es, der beurteilt und jeden Menschen zur Verantwortung zieht. Das ist nicht meine Aufgabe und auch nicht deine Aufgabe. Das wollen und sollen wir ihm überlassen. Ihm entgeht und entgleitet nichts und niemand, so sagt es unser Text. Und in Vers 5 werden wir vor hochmütigem Verhalten gewarnt. Manchmal ist es so in unserem Leben, dass wir uns so ein bisschen auf Glatteis bewegen, wie man so schön sagt in dem Bild. Mag sein, dass unser Leben gelingt, dass wir auf einer Erfolgswelle reiten und denken, wow, sind wir toll. Mir gelingt so vieles und bin ich gut. Und dann kann es schnell passieren, dass wir uns zu hoch einschätzen, dass wir uns über andere Menschen erheben oder dass wir durch unser Beurteilen gegenüber anderen Menschen uns viel zu hoch setzen und dann unser Handeln hochmütig ist. Gott denkt über Hochmut nach und hat uns auch in seinem Wort mitgeteilt, was es für ihn bedeutet, wenn er auf Menschen trifft, die hochmütig sind, die hochmütig sich verhalten. Da ist es ja noch ganz linde ausgedrückt, wenn wir sagen, Menschen mit Hochmut kann Gott nicht leiden. Das hört sich ja noch harmlos an. Aber wenn man mal in andere Übertragungen, andere Übersetzungen hineinschaut, dann wird da Gott schon sehr deutlich in seiner Sprache, wie er darüber denkt. Da heißt es nämlich, Menschen mit Hochmut verabscheut Gott. Verabscheut heißt auch, da ekelt er sich vor. Es ist ihm ein Greuel, ein Ärgernis. Oder an einer Stelle heißt es, Menschen mit Hochmut kann er nicht ausstehen. Was machen wir mit Menschen, die wir nicht ausstehen können oder wo es uns schwerfällt, sie zu ertragen, die Gemeinschaft mit ihnen? Ja, die meiden wir doch in der Regel, oder? Da nehmen wir uns doch keine Zeit für. Aber Gott möchte Gemeinschaft mit dir. Gott möchte sich für dich Zeit nehmen. Und deswegen sind wir gut beraten, uns so zu verhalten, dass wir nicht hochmütig handeln, dass Gott uns segnen kann und dass er sich über uns freut. In Vers 6 heißt es, wer dem Herrn treu ist und Liebe übt, dem wird die Schuld vergeben. Und wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der meidet das Böse. Hier bekommen wir noch einmal einen Hinweis dafür, wie es gelingen kann, so zu leben, dass Gott sich darüber freut. Menschen, die Gott lieben, die ihm treu sind und sich an seine Gebote halten, denen verspricht er, ihre Schuld nicht anzurechnen. Ist das nicht großartig? Treue und Liebe stehen für das Licht. Ich habe vorhin schon mal ein Beispiel genannt von der Licht und von der Finsternis, von dem Licht. Treue und Liebe stehen für das Licht, das Böse, die Sünde stehen für die Finsternis. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, da heißt es, folgende Botschaft haben wir von ihm, vom Herrn Jesus, gehört und geben sie hiermit an euch weiter. Doppelpunkt. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Was sagt dieser Vers aus? Licht und Finsternis passen nicht zueinander. Da, wo Licht ist, hat die Finsternis keinen Platz. Sie wird verdrängt. Wo aber die Finsternis Platz hat und die Finsternis sich breit macht, da ist kein Platz für Licht. Und wir Menschen dürfen selber entscheiden, was wir möchten. Möchten wir mehr dem Licht Platz geben und Raum geben oder mehr der Finsternis? Möchten wir mehr Gott Raum geben in unserem Leben oder dem Bösen? Und der Text sagt uns hier, je mehr wir uns im Lichte Gottes, in seiner Nähe aufhalten, je mehr Ehrfurcht wir vor dem Herrn haben, umso weniger kann die Finsternis bzw. das Böse Einfluss auf uns haben. Das ist großartig, dass wir wissen, je mehr wir uns in der Nähe Gottes aufhalten, desto weniger kann das Böse mich beeinflussen und Einfluss auf dich nehmen. Stell dir eine Skala, ein Band vor von 0 bis 10. Die 0 steht für absolute Finsternis und die 10 für absolutes Licht. An welcher Position stehst du? An welcher Position würdest du dich selber einsortieren? In der Mitte, nicht so richtig nach zur Finsternis, nicht so richtig zum Licht. Vielleicht mehr zur Finsternis, mehr zum Licht. Ich möchte dich heute Morgen einladen, in Richtung 10 zu gehen, sich nicht mit 4, 5 oder 6 zufrieden zu geben. Gott möchte uns ganzes Licht geben, ganze Gemeinschaft mit ihm. Er möchte unseren Weg segnen. Und jetzt setzt Gott noch einen drauf. Und das zeigt, wie gut er es eigentlich mit uns meint, was er letztendlich vorhat. Denn in Vers 7 heißt es, wenn dein Handeln, dein Leben dem Herrn gefällt, bewegt er sogar deine Feinde dazu, mit dir Frieden zu schließen. Das ist nicht toll? Gott möchte dir zuhören. Gott möchte an deinem Leben Anteil nehmen. Und darüber hinaus kümmert er sich um dein Umfeld. Wer oder was sind deine heutigen Feinde? Und an dieser Stelle kann ich nur sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt die dollsten Sachen, die Menschen erleben, die Menschen erfahren. Ob es in der eigenen Familie ist, ob es mit der Nachbarschaft ist, ob es auf der Arbeit ist, in der Schule, wo auch immer. Und oftmals sind es doch dann Beziehungsstreitigkeiten, wo es um irgendeine Sache geht, wo wir unterschiedlich denken, wo wir unterschiedlich fühlen und wo wir dann darüber in Streit geraten. Unser Text fordert uns auf, besprich die Sache mit Gott. Und er möchte handeln. Er möchte dir zeigen, wie er das Problem lösen wird. Und wenn du bereit bist, dein Möglichstes zu tun, kann Gott sogar das Unmögliche möglich machen. Er sagt hier nicht, sag mir deine Pläne und ich schicke dich dann zu deinen Feinden und stehe dir bei und helfe dir. Nein, hier heißt es, wenn dein Handeln dem Herrn gefällt, bewegt er sogar deine Feinde dazu, mit dir Frieden zu schließen. Gott ist es, der handelt. Gott ist es, der in der Lage ist, andere Menschen so zu verändern, dass sie dir Gutes tun, dass sie dir wohlgesonnen sind, dass sie dir nicht mehr Schwierigkeiten bereiten. In Vers 8 kommt ein ganz neues Thema hinzu, ein wichtiges Thema, das wir jetzt gar nicht so sehr ausführlich behandeln können. Aber es zeigt, dass es wichtig genug ist, um es hier mit zu nennen in diesem Psalm, in diesem Kapitel der Sprüche. In Vers 8 heißt es, besser wenig Besitz, der ehrlich verdient ist, als großer Reichtum durch Betrug erschlichen. Thema Geld. Thema Geld zählt immer noch zu den mit am häufigsten genannten Streitfaktoren in einer Partnerschaft. Und wie denkt Gott darüber? Aus seinem Wort wissen wir, Gott gibt einem jeden nach seinem Maß. Wir müssen uns nichts nehmen, was uns nicht zusteht. Wir haben es nicht nötig, krumme Geschäfte zu machen. Wir haben es nicht nötig, irgendwelche Dinge unter den Tisch fallen zu lassen und sie nicht zu nennen. Und wir haben es nicht nötig, in Bezug auf Geld andere Menschen zu übervorteilen oder unseren eigenen Vorteil zu suchen. Wer seine Pläne mit Gott bespricht, wer sein Leben aus Gottes Hand nimmt, der wird von Gott versorgt und wird genug haben für jeden Tag seines Lebens und für das, was Gott ihm anvertraut, um auch noch anderen Menschen zu helfen und weiterzugeben. Wir sind bei der Klammer hinten angelangt, beim Vers 9. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Das Thema habe ich genannt, so heißt es übrigens auch in meiner Bibel hier als Überschrift. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Er hat das letzte Wort. Gott gibt sich nicht mit dem großen Ganzen zufrieden. Gott ist nicht jemand, der sagt, sag mir einmal so, wo willst du hin und deine vielleicht groben Gedanken über dein Leben und alles klar und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Nein, Gott möchte dich jeden einzelnen Schritt des Weges begleiten. Das wird für mich hier aus dem Vers 9 deutlich. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und das ist gut so, weil wir oftmals abgelenkt sind. Wir haben das Ziel, den Weg im Auge, aber wir achten oftmals nicht auf die einzelnen Schritte. Und deswegen ist es wichtig, dass Gott mit uns ist und jeden einzelnen Schritt uns begleitet und bewahrt. Ich war mal in Österreich mit einem Freund unterwegs und wir haben eine Wanderung gemacht auf einen hohen Berg und die Zeit, naja, wir merkten schon, es wird ein wenig knapp und wir sind nicht so ganz den offiziellen Weg gegangen, aber mein Freund kannte sich da aus, ich habe ihm vertraut und dann sind wir aber doch ziemlich weit vom Weg wohl abgekommen und mussten Umweg laufen. Oh, und ich merkte, die Dämmerung, sie kam rasch und sie kam immer näher und es wurde auch dann schon so bald dunkel. Ich konnte den eigentlichen Weg manchmal gar nicht mehr richtig erkennen. Ich ging hinter dem Freund her und war immer nur so konzentriert auf den Weg vor mir oder habe auf ihn geschaut und habe nicht so auf den Weg geschaut, meine einzelnen Schritte beobachtet. Und plötzlich merkte ich nur, wie ich wo auf einem eisigen Untergrund, von der Jahreszeit her war es da noch ein bisschen Tauwetter und ein bisschen eisig, merkte ich nur so, wie ich plötzlich waagerecht in der Luft lag. So kam es mir zumindest vor. Und ich hatte nur noch einen Reflex gehabt, habe irgendwo nach rechts gegriffen und da war tatsächlich ein Ast, den ich zu packen kriegte, der mich gehalten hat. Sonst wäre ich da vielleicht abgegangen und wer weiß. Im Nachhinein habe ich gemerkt, was da passierte, weil mir taten noch 2-3 Tage die Schulter dermaßen weh. Ich muss da wirklich so richtig reingerumst sein. Und das ist mir ein Beispiel dafür geworden, ich habe nicht auf den einzelnen Schritt geachtet und keinen Einfluss mehr darauf gehabt, was jetzt passiert. Ich bin davon überzeugt, dass Gott mich in der Situation bewahrt hat, vor Schlimmerem bewahrt hat. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, dürfen wir ihm vertrauen. Wir gehen den Weg mit ihm in der Gewissheit, dass er uns begleitet. Und er wird sich um jeden unserer Schritte kümmern. Was nehmen wir mit von diesem Morgen? Ich möchte dir, Melli, und Tom auch, euch und auch jedem von uns Mut machen. Habt Respekt vor der wundervollen und großen Aufgabe, Eltern sein zu dürfen. Nehmt die Herausforderung im Vertrauen auf Gottes Hilfe an. Und lasst euch nicht verrückt machen, wenn sich Dinge ereignen, die euch nicht gefallen werden oder die ihr anders erwartet habt. Kinder gehen ihre eigenen Wege, früher oder später. Aber Gott behält den Überblick und den Durchblick. Und bleibt mit ihm im Gespräch, dann wird es auch um euch herum hell bleiben. Möge Gott einem jeden von uns in seinem Leben begleiten und segnen. Und möge jeder von uns bereit sein, Gottes Segen anzunehmen und ihm folgen. Gebe Gott zu beidem Gnade und Gelingen. Amen.